Wir befinden uns heute bei der Kirche San Sebastiano, einer der ältesten Kirchen hier in Rom. Aber das eigentliche Interessante hier ist nicht die Kirche selber, sondern die Katakomben, die sich unterhalb dieser Kirche befinden. Das ist der Ort, wo die Christen ihre Toten alle begraben haben. Man sagt, dass diese Todesstätte hier 13 Meter tief ist. Aber das wirklich Erstaunliche und das Geniale daran ist, dass das kein Ort der Trauer ist, sondern ein Ort der Hoffnung. Dieser Ort symbolisiert nämlich den Beginn des ewigen Lebens für Christen. Die Christen haben hier auch das Abendmahl zusammen eingenommen. Hier kann man also wirklich spüren, das ist ein Ort der Hoffnung und der Vorfreude auf das ewige Leben. Und genau um diese Hoffnung geht es heute. Mega cool, dass uns Paul heute noch etwas mehr über diese Hoffnung erzählt und über die Situation, die damals in Rom geherrscht hat. Arrivederci und bis zum nächsten Mal.
Wir kommen zu unserer letzten Predigt, unserer Römerbriefreihe. Andere Gemeinden brauchen für ein Kapitel 2 Jahre. Die sind nicht besser und nicht schlechter. Wir machen es einfach ein bisschen anders. Es ist anspruchsvoller, so schnell durch so einen wunderbaren Brief durchzupredigen. Den Rest vom Römerbrief nehmen wir dann vielleicht in eine andere Serie. Aber wir konzentrieren uns heute jetzt auf Römer Kapitel 9 bis 11. Und in diesen Kapitel 1 bis 8 hat der Paulus deutlich herausgeschafft, dass der persönliche Glaube an Messias und König Jesus Christus das Merkmal ist, das einzige Merkmal ist, das einzig nötige Merkmal ist, das einzig das genügende, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das einfach das genügende Merkmal ist für die Menschen, wo Gott gerecht spricht und wo er rettet. Und nachdem er das klargestellt hat, fragt er: Und jetzt? Was ist mit denen, die nicht glauben? Die glauben, bei denen ist alles okay, oder? Das haben wir gesehen im Römer Kapitel 8. Und jetzt stellt er die Frage: Und jetzt, was ist mit denen, die nicht glauben? Konkreter, was ist mit meinen Mitjuden, die nicht glauben? Die müssen es doch besser wissen. Die haben die Bibeln bekommen, das Alte Testament, die haben Verheißungen bekommen, er listet das alles auf, sie sind das Volk von der Verheißung, das auserwählte Volk Gottes und sie glauben nicht. Und jetzt, was ist mit denen? Und wenn Römer Kapitel 8 auf einer totalen Höhe oben endet, oder, wo er sagt, dass er für die, die glauben, kann nichts uns trennen von der Liebe Gottes, dann haben wir schon in den ersten Worten von Römer Kapitel 9 eine grosse Traurigkeit, die kommt, beim Paulus. Im Vers 2 sagt er: Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz. Nicht nur ein bisschen weh, sondern tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Warum? Weil sie nicht glauben, viele von ihnen. Das löst eine riesen Not aus in Paulus. Und das ist ein Schmerz und eine Trauer, die du vielleicht auch kennst. Dein Ehepartner glaubt vielleicht nicht. Eines von deinen Kindern oder deine Kinder glauben nicht, deine Eltern, deine Freunde. Und wer Römer Kapitel 8 verstanden hat und glaubt, der muss in tiefe Trauer hineinfallen. Das ist die emotional logische Konsequenz von Römer Kapitel 8, die wir hier sehen bei Paulus. Wenn du geschnallt hast, was der Glaube ist, dann muss tiefe Trauer dein Herz ergreifen. Über denen, die dir lieb sind, die nicht glauben. Und das ist genau das, was wir hier sehen beim Paulus. Und er sagt dann nochmal etwas im nächsten Vers. Ich wäre sogar bereit, für was? Immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Also wie er dazu kommt, so Zeug zu erzählen, könnt ihr dreimal raten. Das ist Christus ähnlich. Jesus Christus war bereit, die Qualen der Hölle auf sich zu nehmen, damit Menschen gerettet werden. Und da sehen wir beim Paulus genau das Gleiche. Und er hat ja im Kapitel 8 deutlich gemacht, wenn wir mit Jesus miterben, werden wir auch mitleiden. Und da sehen wir eins vom ersten Mitleiden, von der Art des Mitleiden mit Christus, beim Paulus. Ich glaube nicht, das ist jetzt etwas, was wir bei uns auch müssen innerlich haben. Aber der Paulus war so nah bei dem Jesus, dass er so etwas rauslässt. Und im Römer Kapitel 9 bis 11 ringt er mit dieser Not, dass seine Mitjuden nicht glauben. Die es besser wissen sollten, die das Wort Gottes haben. Und bei dir ist es vielleicht ähnlich. Vielleicht sind es Leute aus deiner Verwandtschaft oder aus deiner Bekanntschaft, die in die Kirche gegangen sind, eine Weile lang, die in einem Live-Seminar waren, die in einem Brunch waren, die genug eigentlich wissen müssten und sie glauben trotzdem nicht. Das kann eine riesige Not auslösen und es darf das auch. Darum ist die Live-Kampagne so wahnsinnig wichtig, die wir jetzt gerade machen mit anderen Gemeinden. Und im Römer Kapitel 9 bis 11 haben wir einige von den schwierigsten Texte in der Bibel. Und wir schonen uns heute nicht, wir lesen die Texte. Und der Paulus, wie ein guter Rabbiner, die Rabbiner, das sind die damaligen theologischen Fachleute, wenn die etwas haben wollen sagen, haben sie die Geschichte von Israel wieder erzählt. Und sie haben oft angefangen bei den Patriarchen, das heisst bei Abraham, Isaac und Jakob. Und sie haben, um ihre Aussage zu machen, das rausgeschafft aus einer Wiedererzählung vom Volk Israel. Und genau das macht der Paulus auch. Und er will jetzt etwas sagen und er erzählt die Geschichte noch einmal. Er sagt da, nicht jeder, das sind jetzt auf die nächsten Vers, 6 bis 7, in Römer Kapitel 9, nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein Jude. Da ist sein Hauptpunkt. Und jetzt fährt er die Geschichte von Israel zu erzählen. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind schon deshalb seine wahren Kinder. Denn in der Schrift heißt es, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Und da können wir bereits schon also die nehmen. Also wir haben den Abraham. Oh, seht ihr eigentlich da führen, wenn das Ding da ist? Gut. Also wir haben den Abraham und der hat da scheinbar einen Isaak. Aber Abraham hat ja nochmal einen gehabt. Wie hat der geheissen?
Ismael.
Danke. Der Ismael. Und der Isaak, wenn wir gerade schon dran sind, der hat mit der Rebekka noch Zwilling gehabt. Jakob und der. Danke. Ja, ihr kennt eure Bibel, das ist super. Also. Und der Paulus sagt da, irgendwie nicht alle genetisch abstammen, also nicht alle, die genetisch vom Abraham abstammen, sind auch seine wirklichen Kinder, Kinder der Verheißung. Wir lesen weiter, er führt das noch weiter aus, das bedeutet, dass die leiblichen Nachkommen Abrahams nicht zugleich Kinder Gottes sind, sondern als wahre Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der Zusage Gottes von ihm abstammen. Und so war es nicht nur bei Sarah, das ist die Frau von Abraham, sondern auch bei Rebekka, das ist die Frau von Isaak, die von unserem Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger wurde. Also, er sagt, da gibt es wie eine Auserwählung, und jetzt mache ich das rot, vom Abraham sind nicht alle genetisch abstammenden Menschen oder Kinder sind Kinder der Verheißung, sondern nur der Isaak, der Ismael nicht. Und vom Isaak, und das kommt jetzt dann, ist es der Jakob, der Esau nicht. Und die Frage ist, was ist das Entscheidungskriterium? Aufgrund von welchem Kriterium geht jetzt der Pfeil da durch? Er hätte ja auch gerade so gut da durch gehen können. Der Esau hätte ja können das Kind von der Verheißung sein oder der Ismael und so weiter. Und er erklärt jetzt, warum. Schon vor der Geburt, noch bevor die Kinder, also der Isaak oder der Jakob oder der Esau, noch bevor die Kinder irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sprach Gott zu Rebekka. Dies geschah nach dem feststehenden Willen und seiner freien Wahl, die nicht abhängt von Taten, sondern allein von wessen Entscheidung? Seiner Entscheidung. Von wem redet er da? Wer entscheidet da? Gott. So sprach er zu Rebekka, der Ältere, das ist der Esau, der war 5 Minuten älter, wird dem Jüngeren dienen. In der Schrift heißt es, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ich lese euch nur die Bibel vor. Ist heavy, gell? Also was ist das Kriterium? Wieso ist es da durch? Wieso die und nicht die? Gott hat einfach entschieden. Vorentschieden. Das ist das, was da steht. Und das wirkt einen Haufen ganz schwierige Fragen. Das ist einer von diesen Texten, die man brauchen kann, um die Lehre der sogenannten Vorherbestimmung oder Prädestination zu begründen. Die Lehre sagt, und die einen Christen sagen, dass die wahr ist, die sagt, dass Gott voraus entscheidet, wer in den Himmel kommt, wer gerettet wird. Und damit ist auch verbunden die logische Konsequenz, wer in die Hölle kommt. Also, Gott wählt die. Glücklich sind die, oder? Pech, wenn der Esau heiß ist. Weil der Esau hat nichts damit zu tun haben. Den Text könnte man so verstehen. Pech, wenn Ismael heiß ist, hast du einfach Pech gehabt. Gott hat einfach entschieden. Und das wäre wirklich grosse Frage, so ein Text. Ist unser Gott einer, der wählerisch ist, der sagt, es ist der Jakob und nicht der Esau. Es hätte auch anders sein können. Der hat Glück, der hat Pech. Glück, arm. Ist das der Gott, an dem ihr glaubt? Will Gott, dass Menschen gerettet werden? Da würde ich noch gehen. Da wären wir happy damit. Aber will er, dass die verloren gehen und in die Hölle kommen? Ist das das, was wir hier lesen? Und der Paulus antizipiert die Art von Fragen. Er sagt dann im nächsten Vers, was wollen wir dazu sagen? War Gott ungerecht? Ist Gott unfair? Ist Gott wählerisch? Ist er lunisch? Und wenn wir so einen Text haben, glaube ich, ist es ganz wichtig, den Text im Zusammenhang zu lesen vom Zeugnis der Gesamtschrift. Und der gleiche Paulus, genau der gleiche Paulus, schreibt im 1. Timotheus Kapitel 2 folgendes über den Gott. Er, und er redet da von Gott, will wahr, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er, Jesus Christus, Gott selber, hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott wie viel? Alle retten will. Ja, was machst du jetzt? Will er, dass der Esau gerettet ist oder nicht? Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so Texte mitnehmen, wenn man Römer Kapitel 9 lesen. Versteht ihr, im Römer Kapitel 9 sehen wir nicht einen Gott, wo Mensch wird in Jesus Christus und vergeben mir, wenn ich das so krass sage, schon fast verreckt am Kreuz. Der ist ja einfach verendet dort. Aus Liebe für alle Menschen. Jesus stirbt dort, damit alle Menschen können gerettet werden. Und er stirbt und nachher dann auf den Starter von den Toten und ist jetzt im Himmel oben und sagt, heute, der Seb in den Himmel, er weiß es noch nicht, er ist noch nicht geboren, aber der geht dann in den Himmel, der Seb in die Hölle, tschüss, oder? Das ist nicht das Bild von Gott, das wir da überkommen. Das Bild, das wir da überkommen, ist von einem Gott, wo alles gibt, damit möglichst viele können gerettet werden. Der Wille Gottes ist geklärt da. Er will, dass all die gerettet werden. Und wenn wir so Texte anschauen, ist es wichtig, dass wir fragen, im Römer Kapitel 9 redet Paulus eindeutig von der Erwählungslinie. Das ist geklärt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Erwählung, und das ist die Frage, die wir stellen müssen, ist denn Erwählung immer gleich, darum mache ich ein Fragezeichen, Errettung? Das heisst, wenn wir die Erwählungslinie durchgehen, heisst das, dass die anderen nicht wollen oder können gerettet werden. Und es gibt Texte, wo da effektiv gleich zu setzen ist. Die Erwählten sind die, die gerettet werden. Aber es gibt auch andere Texte. Die muss ich euch zeigen. Ganz am Anfang der Bibel, im 12. Kapitel, wo die ganze Erwählungsgeschichte ihren Anfang nimmt, wirklich der Startpunkt der Erwählung ist, mal schauen, ob ihr das auch wisst, ihr wisst so viel. Wo ist das? In welchem Kapitel vom 1. Buch Mose? Wo wird Abraham berufen? Genau. Im Kapitel 12. Das ist ein Schlüssel. Wenn man Kapitel 12 vom 1. Mose versteht, gibt das ein wichtiges Licht auf die gesamte Frage, die man da erweckt. Und Gott sagt dort, Abraham, ich erwähle dich, ich berufe dich zum Weggehen von dort, wo du bist, in ein Land zu gehen, wo, die ich dir noch zeigen werde. Und ich will dich segnen. Und was sagt er denn? Und dich zum Segen setzen. Und im Vers 3 sagt er, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also Erwählung. Was ist der Zweck von der Erwählung von Israel? Was ist der Zweck von dieser roten Linie? Um was geht es da? Dass möglichst alle gesegnet und gerettet werden. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Erwählungslinien sehen in der Bibel, das immer automatisch gleichzusetzen mit die, die erwählt sind, sind gerettet, die, die nicht erwählt sind, sind auf jeden Fall verloren und in der Hölle. Da müssen wir vorsichtig sein. Da in dem Fall ist es nicht gleich Errettung. Die, die sollen gerettet werden, sind alle. Das passt zu 1. Timotheus 2. Die, die erwählt sind, sind wenige. Und da geht ja dann weiter bis zu Jesus Christus, eben der, der stirbt. Für die Erlösung von allen. Und jetzt müssen wir da nehmen und zurückgehen zum Römer Kapitel 9. Und jetzt schauen wir mal so einen Text an, Jesus, wo es heisst, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jetzt gehen wir mit dem Bild von Gott zurück da an. Was könnte denn da sein? Und ich gebe euch einfach ein paar wenige Hinweise, ohne dass ich jetzt die alle beweisen will. Eine Möglichkeit da ist, dass der Paulus Jakob nicht als einzelne Personen meint und Esau, also die Individuen, sondern die Völker. Das ist ein Zitat aus dem Maleachi. Und im Maleachi ist es ganz klar, dass es um die Völker geht, die von diesen beiden Individuen abstammen. Und innerhalb von diesen Völkern ist es immer noch möglich, dass Einzelne glauben oder eben nicht glauben. Und zwar in beiden Völkern, also in Jakobs Volk, das wäre Israel, der heisst ja dann noch Israel, und auch im Volk von Esau. Also bei den Erwählten braucht es Glauben und bei den Nicht-Erwählten. Das würde sehr gut reinpassen in die Argumentation von Paulus im Römerbrief. Nämlich, dass alle, wenn sie gerettet sind, glauben. Egal, ob da oder da. Das würde passen. Ich überlasse das euch mal zu studieren, und wir denken, das ist wirklich der Fall. Schauen wir das Wort geliebt und gehasst an. Das sind starke Ausdrücke. Die finden wir an anderen Orten auch. Und eine Möglichkeit ist es ist schwierig zu wissen, ob das wirklich so ist, dass der Paulus da eine Ausdrucksweise braucht, die typisch war für damals. Gehen wir rasch zu Jesus. Was sagt Jesus über unsere Familien? Wenn jemand zu mir kommt und was? Hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Und sich selbst dazu. Der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ein bisschen krass, was da steht, oder? Findet ihr auch? Jesus sagt noch genau das Gleiche an einer anderen Stelle. Schaut, wie es jetzt tönt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also wir sehen da, dass sie im damaligen Sprachgebrauch hassen auch haben können, das war einfach ein Extremjahr gewesen, vielleicht auch zum sagen, weniger stark lieben als etwas anderes. Jesus lehrt da nicht, dass wir auf unsere Eltern losgehen müssen. Auf keinen Fall, das kommt nicht in Frage. Das war die Art gewesen, zum sagen, ihr müsst mich mehr lieben als eure Familie. Und das ist übrigens ganz etwas Gesundes, einfach notabene, da müssen wir dann vielleicht mal eine Predigt machen. Dazu. Jesus muss mehr geliebt sein als alles andere. Dann gesundet es in unserem Leben. Also, was ich will sagen, ist da, wenn der Paulus sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau gehasst, da könnte einfach sein, dass das ein Ausdrucksweise war, für das, wie wir heute würden sagen, der Jakob habe ich mehr geliebt als der Esau oder der grosse Reformator Calvin. Schlägt vor, dass man diese Stelle einfach in unserem heutigen Sprachgebrauch übersetzen würde. Ich habe eben den Jakob gewählt und nicht den Esau. Das wäre eigentlich genau das. Ist eine Möglichkeit. Und vergessen wir nicht, das ist ein Zitat aus dem Maleachi. Wir haben ja instinktiv, als wir den Text gelesen haben, haben wir gedacht, glücklicher Jakob, armen Esau, oder? Das ist das, was wir denken. Ja, wenn wir schauen, ist denn das wirklich so? Im Maleachi kommt das Volk Israel stark dran, weil sie an den Schwachen in der Gesellschaft sich vergönnt. Und will sie Gottes Wort und seine Herrlichkeit nicht versprüht um sich herum, nicht verkündet. Und Gott geht hart mit wem ins Gericht? Im Maleachi? Mit dem da. Mit dem da. Das heisst, Erwählung verpflichtet mehr als Nicht-Erwählung. Und ich weiss von jüdischen Leuten, die sagen, ich wäre lieber auf dieser Seite. Die lesen den gleichen Text und sagen nicht, glücklicher Jakob, armer Esau. Die sagen, glücklicher Esau, armer Jakob. Weil sie verstanden haben, dass Erwählung mehr verpflichtet als Nicht-Erwählung. Und wir freuen uns, dass wir erwählt sind, gell? Wir vergessen manchmal, dass Gott vielleicht strenger mit uns umgeht als mit den anderen. Erwählung verpflichtet mehr als Nicht-Erwählung. Der Text im Römerbrief kannst du nicht nehmen als Grund, um einfach zu sagen, ich bin mehr geliebt als der andere, ich kann machen, was ich will. Forget it. Das heisst auf Deutsch, vergiss es. Entschuldigung, ich bin immer noch fast ein bisschen daheim. Also, die Frage, die Paulus dann stellt, nachdem er das alles liest, ist, war Gott ungerecht? Ist das eine ungerechte Sache, die da läuft mit dieser Erwählerei? Und seine Antwort ist, klar, natürlich nicht. Und er begründet jetzt, warum. Denn Gott sagte zu Mose, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Also was will er sagen? Er will sagen, aha, Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Und jetzt bringt er wieder ein Beispiel aus der Geschichte von Israel. Er geht zu der Geschichte in Ägypten, wo Israel in Ägypten in der Sklaverei war. Merkt ihr, er erzählt die Geschichte weiter. Gottes Zusagen, sagt er da, erhalten wir also nicht, indem wir sie uns wünschen oder uns darum bemühen, sondern Gott erbarmt sich über den, den er erwählt. Jetzt kommt Ägypten, denn in der Schrift heißt es, dass Gott zu Pharao sagte, ich habe dich berufen, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Jetzt kommt nochmal ein Hammer. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wessen er will. Jetzt haben wir gerade das andere überlebt, gell? Jetzt kommt gerade das Nächste. Und da muss ich einfach sagen, wenn wir, bei uns im Westen, haben wir ein Bild vom Mensch. Der Mensch ist nicht so schlecht. Er macht dumme Sachen, jawohl, er macht schlechte Sachen. Uns passiert ab und zu mal ein Seich. Aber der Mensch selber ist eigentlich einigermaßen okay. Im Kern ist er noch gut. Und wenn Gott uns will verurteilen, dann muss Gott also schon sehr gute Begründung bringen, dass er das darf. Und ohne dass wir es merken, stellen wir Gott auf die Anklagebank und wir sind der Richter. Gott, tu dich gefälligst rechtfertigen für deinen Umgang mit uns. Die Einstellung, das ist begründet im Humanismus, den wir haben bei uns in unserer westlichen Welt. Und wenn man natürlich mit dieser Einstellung an diesen Text herangeht, ist klar, dass du sagst, so etwas darf nicht in der Bibel stehen. Und man wendet sich von diesen Texten ab in der Bibel oder man wendet sich ganz vom Glauben ab. Aber diese Einstellung, der Grundansatz, wir sind Richter über Gottes Verhalten, bitteschön, den kann man sehr wohl hinterfragen, den muss man hinterfragen. Angesichts dessen, was läuft in der Welt, muss ich sagen, ist der Mensch wirklich im Kern gut? Sehr zu hinterfragen. Der Paulus kommt auf jeden Fall nicht mit dem Ansatz. Ihm sein Ansatz ist klar, Gott ist der Richter und wir sind eigentlich auf der Anklagebank und wir sollen begründen, warum wir so leben, wie wir leben, ihm gegenüber. Und wenn man mit dem Ansatz an diesen Text kommt, kommt etwas völlig anderes hinten raus, völlig anders. Nämlich, Gott ist mit Sünder geduldig und barmherzig. Und er braucht, um seinen Punkt überzubringen, das Beispiel von dem Pharao. Die Geschichte kennen, wissen, der Pharao hat sein Herz verhärten lassen oder hat es verhärtet oder es ist verhärtet worden. Und der Paulus zitiert eine Stelle aus dieser Geschichte raus. Wir haben sie vorhin gelesen. Ich zitiere jetzt nochmal die Stelle aus dieser Geschichte direkt im Alten Testament. Gott redet da zum Pharao und sagt, es wäre leicht für mich, jetzt schon meine Hand auszustrecken, dich und dein ganzes Volk mit der Pest zu bestrafen und vom Erdboden zu vertilgen. Ich hätte eigentlich das Recht, dich zu richten. Aber, das ist ein schönes Wort, aber ich habe dich am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen, vielleicht kommt es noch gut mit dir, und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Jetzt, die ganze Geschichte mit dem Pharao ist eine anspruchsvolle Geschichte. Der Grund, warum der Paulus die da bringt, ist, weil der Pharao hat sein Herz verhärtet und er ist in der Situation, dass Juden ihr Herz verhärtet haben. Da gehe ich nachher ein. Aber da klingt alles mit, hat denn der Pharao sein eigenes Herz verhärtet oder hat letztlich Gott einfach vorentschieden, vorbestimmt, dass der Pharao ein verhärtetes Herz wird haben? Das ist eine der Schlüsselfragen da, wer die Geschichte kennt. Hat der Pharao überhaupt Chance gehabt, sein Herz nicht verhärten zu lassen? Hätte der Pharao auch können, sein Herz öffnen für Gottes Wort dort? Das ist eine grosse Diskussion, die läuft. Ich sage euch, was ich denke. Ich glaube sehr wohl, dass er hätte können anders sein können. Das ist für mich absolut keine Frage. Ich habe neu auf dem Zettel alle Bibelstellen, die könnt ihr selber nachschauen. Ich habe neu draussen auch einen Artikel aus einem Buch von Siegfried Kittling zu diesen Fragen, den ich sehr ausgewogen und gut finde. Das Buch gibt es nicht mehr, darum habe ich, mir erlaubt, das vierte Kapitel auszudrucken. Da könnt ihr mitnehmen. Der Punkt ist, hat der Pharao überhaupt eine Chance gehabt? Und in all diesen Diskussionen, es heisst dort, dass Gott das Herz vom Pharao verhärtet hat. Und da müsst ihr gut darauf achten, wenn ihr die Texte lest. Es geht darum, wenn Gott mit seinem Willen in unseren Willen hineinkommt. Das wäre jetzt Gottes Wille und das wäre mein Wille. Wenn er mit seinem Willen in meinen Willen hineinwirkt und seinen Willen will durchbringen, macht er das auf Kosten von meinem Willen, tut er meinen Willen ausschalten, tut er meinen Willen, meine Entscheidungen von hinten her so wie manipulieren, dass ich gar nicht merke, dass eigentlich gar nicht ich entscheide, sondern Gott entscheidet. Und es gibt Leute, die können sich nicht vorstellen, dass Gottes willentliche Einwirkung auf meinen Willen dazu führt, dass ich auch entscheide. Leute, die denken, entweder entscheidet Gott oder ich, die haben grosse Probleme mit solchen Texten. Die denken, sobald es heisst, Gott hat etwas bewirkt in meinem Herz oder in meinem Willen, dann kommt einfach nur da raus, was Gott will. Die verstehen Gottes Art von der Einwirkung auf unseren Willen nicht. Ich glaube, dass man sagen kann, Gott hat beim Pharao hineingewirkt in sein Herz und er war beteiligt an seiner Verhärtung. Jawohl. Aber ihr müsst das genau anschauen. Der Pharao, der ist ganz deutlich im Text, besonders am Anfang, verhärtet sein Herz eben auch selber. Und mein Verständnis von diesem grossen Thema ist, dass wenn Gott an unserem Herz wirkt, dann wirkt er auf so eine Art, dass wir überhaupt dazu kommen, Entscheidungen zu fällen. Gottes Art, innen zu wirken, ist so, dass wir überhaupt können Ja oder Nein sagen können. Wenn du dich bekehrt hast, ist Gott beteiligt gewesen. Wenn Gott in deinem Herz nicht gewirkt hätte, hätte es gar nicht zur Bekehrung kommen bei dir. Aber du hast dein Ja gegeben, ganz und gar. Wenn Gott reinwirkt in unseren Willen, wirkt er nicht so, dass wir ausradiert werden oder manipuliert werden, sondern wir werden erst recht fähig, Ja oder Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig. Das heisst, wenn wir die Geschichte vom Pharao lesen und wir so Sachen lesen wie vorher, dass Gott sein Herz verhärtet hat, jawohl. Er ist bei der Verhärtung wie auch bei der Erweichung beteiligt. Täuscht euch nicht zu schnell. Sobald ihr seht, dass Gott beteiligt ist an einer Herzensregung, heisst das noch lange nicht, dass er so rausgekommen ist, wie er will. Wenn er will, ist klar, dass alle gerettet werden. Aber seine Art auf unsere Herzen und seine Art auf das Herz vom Pharao einzuwirken, ist derart, dass es zu einer echten Begegnung kommt zwischen uns und ihm. Und wir können auch Nein sagen. Der Pharao hätte auch Ja sagen können, aber er hat Nein gesagt. Können wir etwas anfangen mit dem? Leset die Bibelstellen und achtet gut auf Denkvoraussetzungen, die ihr mitbringt, wenn ihr die Texte leset. Der Grund, ich habe es gesagt, ich hätte eigentlich gerne 2 Stunden predigen heute, das sage ich sonst selten. Wollen tue ich es immer. Aber ich schaue, dass wir zügig vorwärts kommen. Der Grund, warum der Paulus den Pharao bringt, ist ein ganz spezieller. Weil der Paulus ist ja konfrontiert mit der Situation, dass seine Volksgenossen ein verhärtetes Herz haben. Und dann geht er schauen, wo in der Schrift kommt das verhärtete Herz vor? Genau beim Pharao. Gehen wir mal schauen, wie Gott mit dem Pharao umgegangen ist. Es könnte sein, dass Gott mit den verhärteten Juden ähnlich umgeht, wie er mit dem verhärteten Pharao umgeht. Also der Pharao mit verhärtetem Herz, haben wir gesehen, verdient der Verkündigung von der Güte und Macht Gottes. Das haben wir vorhin gesehen. Und der Paulus sagt, unter den Juden passiert etwas Ähnliches, wie damals im Pharao passiert ist. Und wir sehen, dass der Paulus so denkt, im Kapitel 11, ich lese noch jetzt sind wir immer im 9, jetzt lesen wir einen Vers aus dem 11 raus. Und ihr werdet Parallelen merken zwischen Pharao und den Juden. Kapitel 11, Vers 25 bis 26, es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, das ist Parallele zum Pharao. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen, Entschuldigung, aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Also der Paulus stellt fest, dass Gott den verhärteten Pharao leben, geduldig ist mit ihm und ihn aber noch nutzt, um seinen Namen bekannt zu machen, damit möglichst viel gerettet werden. Merkt ihr das? Und jetzt sagt er, mit den verhärteten Juden ist es gleich. Die Verhärtung von diesen Juden wird Gott brauchen, um die anderen, um die da zu gewinnen und zu retten. Und dann sagt er, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Indem er das macht, macht der Paulus zwei wunderbare Sachen. Mit großem Selbstvertrauen reizt er die Juden zur Umkehr. Weil, versteht ihr, der Pharao, das war der Erzfeind. Und wenn der Paulus kommt und sagt, liebe Juden, in euch passiert etwas Ähnliches wie im Pharao, jetzt könnt ihr drüber raten, wie die reagiert haben. Spinnst du eigentlich? Wir sind doch nicht wie der Pharao, der sein Herz gegenüber Gott verhärtet hat. Kommt nicht in Frage. Und dann sagt der Paulus zu ihnen da, überlegt es euch, vielleicht eben schon. Und er reizt sie, aber nicht um sie zu reizen, sondern um sie zur Umkehr zu bewegen. Damit sie merken, sie widersetzen sich Gottes Weg mit dem Messias Jesus Christus. Das Erste, was er macht. Und das Zweite, der Paulus findet Hoffnung für Israel, für die, die eben noch nicht glauben. Weil Gott Israels Verhärtung nutzt, um andere Menschen zu retten. Und ich hoffe, dass ihr aus diesen Ausführungen das seht. Gott holt immer das absolute, totale Maximum raus, um Menschen zu retten. Das ist der Gott, den wir hier sehen. An Gott wird es nicht liegen, dass jemand verloren geht. Gott gibt alles, was er kann, damit möglichst viel gerettet werden. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Nicht ein wählerischer von oben herab, du hast heute Pech, er hat heute Glück. Gott. Und wir müssen gut darauf achten, was für ein Gottesbild haben wir an diesem Punkt. Wir haben da einen Gott, der wirklich alles gibt, bis seinen eigenen Sohn, bis zum Tod am Kreuz, bis zu den Qualen der Hölle, damit möglichst viel gerettet werden. Nicht damit möglichst wenig gerettet werden oder damit er da einfach ein bisschen pokern kann mit den Menschen. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Gott holt immer das absolute, totale Maximum raus, zum Menschen zu retten. Was ist der Hauptpunkt von Paulus in Römer Kapitel 9 bis 12? Es ist nochmals gleich, wie er in Römer Kapitel 1 bis 8 gemacht hat. Wenn wir, wo ich an der Uni bin, da haben sie gesagt, wenn du einen Aufsatz schreibst, dann fährst du am Anfang an und du hörst am Schluss auf. Und am Schluss bringst du die Schlussfolgerung. Das, was du sagen willst, bringst du am Schluss als Schlussfolgerung. Okay? Und wir haben jetzt hier Römer Kapitel 9, Vers 1 und der Schluss ist 11, 36, glaube ich. Stimmt da? Irgend so. Also, wenn wir jetzt schauen wollen, was ist die Hauptaussage von Paulus in diesen drei Kapiteln, sind wir versucht, den Schluss anzuschauen. Dort ist da mit dem Amen, oder, wo wir vorhin gelesen haben. Aber in der damaligen Zeit hat man oft eine völlig andere Argumentationsstruktur gebraucht. Man nennt das einen Chiasmus. Ich will das Wort nicht verstehen, aber beim Chiasmus ist der Hauptpunkt, die Schlussfolgerung eben in der Mitte. Und die einzelnen Abschnitte ergänzen sich, aber laufen alle auf das Zentrum zu. Und das ist in dem Fall Kapitel 10, Vers 9, in diesen drei Kapiteln. Das heisst, der Hauptpunkt von Paulus in diesen drei wunderbaren Kapiteln ist Kapitel 10, Vers 9. Was steht dort? Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, merke da geht es ums Herz, dass ihn Gott von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet. Es bleibt beim Glauben. Durch alle Böden durch. Die Juden müssen glauben. Darum unterstütze ich meinen jüdischen Freund, den Richard Harvey, zum auch den Juden, denen, die da quasi auf der roten Erwählungslinie sind, von Jesus, vom Messias zu erzählen. Und die müssen auch glauben. Es gibt nicht ein automatisches Gerettetsein durch das, dass man genetisch abstammt vom Abraham. Alle müssen glauben. Wenn es genetische Abstammung innerhalb von der roten Linie wäre, die uns retten würde, dann würde Paulus vermutlich sagen, das wäre dann unfair. Das wäre dann unfair. Und versteht ihr, dahinter steckt, dass Gott will, dass jeder, der in den Himmel kommt und in seine neue Schöpfung, auch wirklich tatsächlich will dort sein. Es braucht eine persönliche Hingabe an Jesus Christus. Leute, die nicht dort sein wollen, die sollen auch nicht dort sein. Es braucht den Glauben an Jesus Christus. Das kommt voll im Zentrum von diesen drei außerordentlich anspruchsvollen Kapiteln vor. Ich schließe mit zwei Fragen. Was hast du für ein Gottesbild? Wenn du so Texte liest, kippst du dann und denkst, Gott ist eigentlich gemein, er ist wählerisch, er ist unfair, er ist ungerecht. Oder lernst du am Gesamtzeugnis der Schrift festzuhalten und zu sagen, nein, Gott ist effektiv durch alle Böden gut. Und er gibt alles, was er immer noch kann von seiner Seite, damit möglichst viel gerettet werden. Weißt du dein Gottesbild? Und zweitens, wie steht es um dein Herz? Ist dein Herz verhärtet oder ist dein Herz weich? Wir haben in der Geschichte vom Pharao auch eine Warnung, die finden wir auch im Römerbrief. Wer sein Herz gegenüber Gott zu oft verhärtet, der gibt Gott Preis in seinen eigenen Willen, in den Willen des Menschen, in die Verhärtung. Das ist etwas am Schlimmsten, was passieren kann. Wie steht es um dein Herz? Ist dein Herz weich und empfänglich für Jesus Christus, für den Glauben und für das, was er dir, nachdem du glaubst, auch will sagen? Okay, wir hören jetzt hier auf. Ich hoffe, es hat euch nicht beunruhigt auf falsche Art. Es darf ruhig auch ein bisschen unruhig werden, manchmal. Das war jetzt ganz ein interessanter Satz. Ruhig, ein bisschen unruhig. Es darf wühlen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, zu arbeiten, zu graben in der Schrift und bei Gott dran zu bleiben. Wir beten. Vater, ich bitte dich für alle, die da innen sitzen und vielleicht jetzt beunruhigt sind, unberechtigterweise beunruhigt. Ich bitte dich, dass du ihre Gedanken erleuchtest und erhellst und ihnen hilfst zu verstehen, dass in dir grosse Hoffnung ist, wie wir es gehört haben im Clip auch am Anfang. Für die, die glauben, ist das Grab eine Art von der Hoffnung, muss man fast sagen, weil die neue Welt anbricht und kommt, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Herr, aber wir leiden an der Tatsache, dass nicht alle glauben. Und wir wollen dich an dieser Stelle bitten, für alle, die eingeladen worden sind für das Live-Seminar, schenk, dass sie kommen. Segne du Begleitpersonen. Herr, wir bitten dich für alle, die eingeladen worden sind und abgelehnt haben, wie zum Beispiel die Freunde, die ich eingeladen habe. Erbarm du dich über ihnen. Wir bitten dich für unsere Eltern, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Freunde, die nicht glauben, Herr, dass du an ihnen wirkst und sie ziehst, dass du sie lockst, dass du ihnen dienst und uns brauchst dabei, damit sie gerettet werden. Wir wollen auch so Menschen sein, die wie du alles geben, was in unserer Möglichkeit steht, damit Menschen gerettet werden, weil wir kennen deinen Willen, du möchtest das. Und wir bitten dich, dass du uns inspirierst und Freude gibst im Studium von deinem Wort. Danke nochmal für den Römerbrief. Danke für das, was er uns zu catchen gegeben hat, auch in dieser Zeit. Und wir danken dir, dass wir bei dem dürfen auch stehen bleiben, heute, wo wir letzten Sonntag gehört haben, nämlich, dass für die, die glauben, nichts uns trennen von der Liebe Gottes. Danke, dass wir an diesem Ort dürfen sein. Amen. Merke da, warum das am Schluss vom Kapitel 11 sagt, ich verstehe Gott nicht immer, er ist unergründlich und ich bete ihn trotzdem an. Das bleibt. Ich habe ein paar Informationen. Also ihr habt draussen eben da die Kopie von dem Buch, einfach von dem vierten Kapitel aus dem Buch, wo ich empfehle zu den Themen von Herz und Wille mein Hirn ist durch. Und ich habe noch einen zweiten Gottesdienst von mir. Wie heisst er? Der Pharao, genau. Könnt ihr einfach mitnehmen. Ihr habt in euren Notizen, die ihr bekommen habt im Eingang, auch viel mehr Informationen da mal. Viel mehr, als ich auch predigt habe, einfach wenn ihr noch mehr graben in euren Gruppen. Dann weiter betet für die Live-Kampagne, die fährt morgen an, mit dem ersten Seminar hier zu Frauenfeld. Es geht los, betet bitte für das. Dann, nächsten Sonntag, haben wir Erntedankfest. Der Uwe predigt, ich freue mich schon sehr auf die Predigt. Und er hat mich gebeten zu sagen, dass wir werden können ein persönliches Zeugnis geben im Rahmen von dem Gottesdienst. Und es wäre schön, wenn ihr euch in den nächsten Wochen einfach Gedanken macht, für was bin ich Gott dankbar in diesem letzten Jahr? Wo hat er mich speziell gesegnet? Wo bin ich speziell dankbar? Und das ein bisschen vorbereitet, dass ihr etwa in einer Minute das könnt weiterverzählen könnt, damit möglichst viele dann auch zum Zug kommen und können erzählen. Es wäre mega schön, wenn es da eine rege Beteiligung gäbe, einfach von unserer Seite. Ich weiss, dass die Leute zum Beispiel auch beim Gebet für Heilung wirklich berührt worden sind, Erleichterung bekommen haben, zum Beispiel so etwas hier oder einfach etwas aus dem vergangenen Jahr, nächsten Sonntag. Dann, wie läuft es mit den Finanzen am Erntedank? Wir haben das ja eigentlich da nötig, was zusammenkommt, aber wir haben uns trotzdem mit der Gemeindeleitung entschieden, dass wir möchten mehr geben als sonst. Wir geben ja als Gemeinde, vor allem, was wir als Spende zusammentragen, den zehnten Teil geben wir weg, sowieso. Und wir haben in den letzten Jahren am Erntedank gesagt, wir wollen mehr weggeben als nur den zehnten, auch als ein Opfer. Und wir haben uns entschieden, dass wir das da ja gleich machen, dass ihr bei dem Geld, das ihr zusammentragt, nächsten Sonntag etwas könnt einlegen, das dann obendrauf zum Zehnten weggeht. Und das funktioniert so: alles lose Bargeld, das ihr in Kollektenboxen hineinlegt, wo dann durchgehen, das Geld geben wir weg. Und zwar an drei Projekte. Erstens an ein Flüchtlingsprojekt von OM in Griechenland. Ein Drittel an die Flüchtlingsberatungsstelle der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Vor einem Jahr ist da ganz viel Geld geflossen aus der Schweiz in so Flüchtlingssachen. Das hat jetzt aufgehört, oder? Darum ist es wichtig, dass wir dort dranbleiben. Und dann möchten wir bewusst auch immer wieder die Arbeit von christlichen Medien in der Schweiz fördern. Die sind immer wieder mit höheren Kosten verbunden, auch von der Technik her, damit die Qualität stimmt für unsere Medien. Und die wollen wir auch unterstützen. Ihr habt am Ausgang so einen Brief, wo die drei Projekte ein bisschen neuer vorstellt. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das mitnehmen. Alles lose Geld, ich erkläre das dann nächsten Sonntag noch einmal, also alles, was an losem Bargeld, an Nötli oder an Münzen in diesen weissen Büchsli ist, wo dann durchgeht, geht an die drei Projekte. Wenn du aber möchtest sagen, ich will, dass mein Geld in den Gemeindehaushalt geht, dann kannst du es dann in so ein Kuvert tun. Es hat dann in den Kollektenboxen auch so ein Kuvert nächsten Sonntag, aber es hat jetzt schon draussen, den könnt ihr auf der Theke holen. Also wenn ihr es quasi nicht lose gebt, oder? Wenn es in einem Kuvert ist oder mit einem Einzahlungsschein, oder wenn ihr es bei einer Kollektenbox am Ausgang einlegt. Also alles, was irgendwie nicht lose ist, das geht in den Gemeindehaushalt, wo wir sehr empfehlen. Gut. Am nächsten Mittwochabend, wenn wir uns auch nochmal treffen, da innen am 8. zum Betten. Wir wollen beten für die Live-Kampagne, wir wollen beten, dass Gott Grosses tut, in unserer Gemeinde, in den anderen Gemeinden, auch da in Frauenfeld und Umgebung, und wir möchten wirklich zusammenkommen, für, um ihn anbeten und zu bitten. Ich glaube, jetzt bin ich am Schluss. Vor allem, wenn ich auch sagen wollte, habe ich etwas Wichtiges vergessen. Ah, doch, etwas habe ich vergessen. Wenn ihr eure Erntedank-Gegenstände, die dann auf den Stand kommen, möchtet abgeben nächste Woche, wir werden den Tisch in das Mutter-Kind-Räumchen rein tun. Wir werden schauen, dass es offen ist tagsüber. Irgendwann müssen wir dann wieder zumachen und am Samstag den ganzen Tag auch offen ist. Dann könnt ihr es bringen unter der Woche und einfach in das Räumchen tun. Wenn ihr, wenn ihr es nicht findet, aus irgendeinem Grund, dann es halt im Foyer auftaken. Gut. Also, dann würden wir das Schlusslied singen miteinander. Ich bitte Gott noch um seinen Segen. Und während dem Schlusslied würden wir Kollekte zusammentragen. Danke vielmals für alles, was ihr einlegt. Heute ist noch nicht Erntedank-Kollekte, einfach, dass es geklärt ist. Vater, so bitten wir um deinen Segen. Wir bitten dich, dass du uns erhältst durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns innere Kraft gibst für das Leben, das du uns gegeben hast. Dass du uns übernatürliche Freude gibst. Freude, die aus der kommenden Welt uns entgegenkommt. Kraft vom Heiligen Geist. Der Erstlingsgabe vom Erbe, das wir mal antreten werden. Wir danken dir, dass du uns möchtest segnen. Amen.